Deutschlandfunk Kultur Klangkunst.
Ein Ton ist genug. Er trägt den Sprechgesang der japanischen Zen-Mönche. Okyo, so heißt diese Praxis. Dabei versenken sich die Rezitierenden in die Laute ihrer Gebete. Die Bedeutung tritt in den Hintergrund. Okyo, so heißt auch das Hörspiel von Michael Vetter, hier und jetzt in der Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen. Michael Vetter, geboren 1943, lebte 13 Jahre lang als Zen-Mönch in Japan. Dort wurde er zu einem Meister des Obertongesangs. Bis zu seinem Tod 2013 arbeitete er als Komponist und Maler. In Anlehnung an die buddhistische Meditation schuf er seine eigene Klangsprache aus vokale Improvisationen ohne semantische Bedeutung. So zu hören in einer Produktion des Deutschlandradio aus dem Jahr 2003. Okyo von Michael Vetter.
Thank you. den
Fu
Do
Fol
Chen
Chan
Go
Gel
Gel
Ol
Su
Gui
Vol
Fuo
Gel
Wam
So
Shu
El
Zu
Zu
Gon
Le
Nyang
Do
Hor Yu Gon Ra Lu Shu Wam Gel Den Shu Huo Hev Vu Yu Fuan Ye Gen Nen Lu Huo Lo Yang Han Nong Ji
Tep mu vua wa kam
Tep mu fua avoir voir.
Jemu suo fuore real.
Jemu vuor all'alto.
Cecer ad abdus tuo vuo part alal.
Accht al vuo cu
piens. Steckel alle roten torto.
Sledet ikit embu vutsch. Zahn
tuftor. Accht
oder tuf oro.
De pejt.
De pejt. De pejt.
Ai, ai, ai. Do vuo mo porro.
Do vuo mo vuo.
Sorororoi tedle dinne, tidle 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 tidle
Sniesch. Vonum bova, iem bovua, iem bovua, karana. Iem bovua, iem bovua, karana. Iem bovua, iem bovua, karana. Iem bovua, iem bovua, karana.
Oh. Dem Wang Thank you.
Sie hörten Okio von Michael Vetter. Realisation Götzner Lepper und Michael Vetter. Mit Michael Vetter und Natascha Nike Prelewitsch. Ton Lutz Pahl. Technik Silvia Milchmeier. Regieassistenz Thomas Doktor. Eine Produktion von Deutschlandradio Berlin aus dem Jahr 2003. Im Anschluss an diese Produktion führte Götzner Lepper, damals Redakteur der Hörspielwerkstatt, ein Gespräch mit Michael Vetter über seine Arbeit. Die erste Frage galt dem Titel Okio und seiner Bedeutung.
Kyo bedeutet so etwas wie Gebet oder Lehrgebet und O ist, man sagt, die Höflichkeitsformel, also man ist sehr höflich dem Gebet gegenüber und sagt, o Gebet, also du Gebet.
Haben wir Gebete aufgenommen?
Diese Okyos sind buddhistische Gebete, das heißt, da gibt es ja diesen Gott nicht, an den man sich per Du wendet. Und insofern gibt es eigentlich auch nicht das, was man christlicherweise ein Gebet nennen würde. Vielleicht ist dann diese Übersetzung Gebet nicht ganz richtig. Für mich ist diese Haltung beim Gebet diejenige, dass ich mich sozusagen mit meiner personalen Substanz auf eine andere Substanz, die ich jetzt plötzlich als personal empfinde, auf sie beziehe und dass auf diese Weise so etwas entsteht wie ein Gebet, wenn man sagen würde, dass ein Gebet das ist, dass man die Verbindung zwischen ich und du herstellt.
Nachdem wir das Stück vereinbart hatten, hast du eine Art Konzeptpapier, eine kleine Notation geschickt, in der es heißt einmal, dass du den Übergang zwischen Obertonsingen und Mönchsgesängen beschreiben willst im Stück. Und ich darf mal vorlesen, was die Einleitung betrifft. Das Material, schreibst du, die phonetischen Laute der Stimme, wie sie sich auseinander ergeben, wie sie sich aneinander reihen, wie sie sich aneinander reiben, wie sie einander umschmeicheln, wie sie sich auf sich selbst besinnen, in sich hinein lauschend, wie sie sich in sich eindringend verwandeln, wie sie aus sich herausgehend die Welt in sich hineinholen, wie sie das Letzte aus sich herausholend, was Sprache ist, neu erfinden. Ich habe den Eindruck, auch dieses Sprache neu erfinden ist ein sehr altes Thema für dich. Und hier nimmst du sehr alte Texte, Silben, rituelle Texte, Wie frei gehst du mit den Texten um? Wie sehr ist es das Original in Zen-Klöstern geübte? Und wie frei, wie viel Improvisationsanteil ist in dieser Arbeit mit Natascha?
Also die Zen-Okyos, das sind genau genommen Lehrgebete oder man kann auch sagen Lehrtexte, Lehrgedichte. Da geht es um irgendwelche Dinge gedanklicher Art, die aus der Warte des Zen geübt Habenden eigentlich überflüssig sind. Also alles Mögliche, was man vielleicht einem Schüler sagt, aber sich als Meister dann längst nicht mehr sagt, sondern das weiß man dann sowieso. Das ist selbstverständlich. Auf der anderen Seite, nachdem man sagt, Zen ist nichts, fragt man sich natürlich, was ist denn dieses Nichts? Also frei nach dem Gedicht, a rose is a rose, is a rose, is a rose, Gertrude Stein, fragt man sich, das Besondere an der Rose scheint zu sein, dass es eine Rose ist. Und damit basta. Die Rose ist nicht ein Mitbringsel, die Rose ist kein Symbol für schlechtes Gewissen in der Liebe, sondern die Rose ist eben für sich eine Rose. Und diese Vorstellung, dass man eine Pflanze, eine Blume, jetzt als etwas in sich geschlossen End- und Ewigkeitsgültiges betrachtet, das hat man dann plötzlich auch von den phonetischen Materialien. Und von da ausgehend habe ich mich überhaupt nicht nach irgendwelchen Zen-Texten gerichtet, sondern ich habe mich dazu entschlossen, wenn schon das alles sinnlos ist, warum soll ich nicht dann die Dinge nehmen, die von uns aus gesehen auch sinnlos sind, das heißt, die wirklich frei sind von jeder Art sinngemäßer, semantischer Festgehaltenheit. Und da habe ich mir gesagt, ich schreibe Texte ganz spontan und direkt aufgrund der Bewegungen oder der Vorstellungen, der Bewegungen meines Mundes. Und der Sinn ist das, was der Rose die Rose ist, nämlich unmittelbar das, was sie sind.
Und der Text, den ich vorher bekommen habe, ist sozusagen nur die Landkarte oder sind die Wegweiser zu dem, was hier im Studio entstanden ist?
Ja, mein Okyo-Buch, also jeder Mönch hat in Japan sein Okyo-Buch, aber da stehen eben diese klugen Texte drin. Und ich hatte damit schon aufgeräumt, indem ich ein Okyo-Buch schrieb, das nur aus, sagen wir jetzt mal so, abstrakten oder konkreten Silben besteht. Da steckt also überhaupt, wie man so schön sagt, kein Sinn drin. Und von da aus, von dieser befreiten Sinnlosigkeit, die dann einen ganz anderen Sinn erweckt, nämlich zum Beispiel den Gehörsinn, von dieser Warte ausgehend habe ich dann gedacht, was ich da alles geschrieben habe, 100 Seiten und noch mehr Seiten, sehr, sehr sorgfältig empfundene und niedergeschriebene Texte. Von da aus ausgehend habe ich mir dann gesagt, das möchte ich jetzt improvisieren. Und nachdem ich sehr viel völlig ohne Text mit Natascha improvisiert hatte, habe ich mir dann gesagt, das sind jetzt die Texte. So kann das immer weitergehen. Man holt sich die Texte direkt aus seinem Mund, wie dieser Mund mit den Ohren zusammen sich fügt.
Mhm. Das Stück hat eine dreiteilige Form. Wir haben einen Einleitungsteil, der instrumental ist. Stimme, sparsam, instrumental. Dann kommt der Hauptteil, Okyo, der für zwei Stimmen geschrieben, gedacht und interpretiert ist. Und dann einen dritten, ausleitenden Text, der wieder instrumental ist. Der Gebrauch der Instrumente und der Gebrauch der Stimme. Ist das für dich ein Unterschied, wie du mit Instrumenten umgehst, wie du mit Stimme umgehst, oder ist es eine Einheit? Die Dreiteiligkeit, welche Funktion hat sie auch für dich?
Die Instrumente sind, möchte ich mal sagen, etwas sehr Objektives und die Stimme ist ein sehr subjektives Instrument. Das kehrt sich natürlich dann wieder um. Die Stimme ist das Instrument aller Instrumente und fordert dazu heraus, sie immer objektiver zu benutzen, in einer Weise, dass man wirklich von der Stimme als Instrument reden kann. Umgekehrt werden die zur Hand gehenden Instrumente immer subjektiver, je mehr man sie kennt und je besser man weiß, dass sie sozusagen als Handlanger der Stimme funktionieren. Und insofern ist dieses doppelt pervertierte Subjektiv-Objektiv-Spiel in diesem Stück brisant, so ähnlich wie in einem Malwerk, in welchem der Künstler sich entschlossen hat, den Rahmen mitzugestalten.
Der Komponist, Maler und Obertonsänger Michael Vetter war das. 2003 im Gespräch mit dem Redakteur Götzner Lepper zu dem Hörstück Okio.